ARD Sounds.
SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3.
In unserem Land und Leute Feature geht's heute um einen Konflikt und die Frage, wem gehören unsere Straßenparks, Plätze? Auf dem Papier ist der öffentliche Raum für alle da. Stadtgestaltung, Ordnungspolitik und ökonomische Interessen zeigen allerdings, wer wo willkommen ist und wer nicht. Gerade für Obdachlose werden diese Orte, an denen sie sich ohne Probleme länger aufhalten können, rarer. Und auf der anderen Seite fühlen sich Anwohner mit den Folgen von Drogen- und Alkoholsucht vor ihrer Haustür allein gelassen. Wie kann der Konflikt um öffentliche Räume, um Sicherheit und Teilhabe gelöst werden? Die SR-Reporterinnen Katja Hackmann und Caroline Uhl fügen Ansichten und Erfahrungen verschiedener Seiten zusammen. Ein Saarbrücker, der selbst seine Tage auf der Straße verbringt, ein Sozialarbeiter, der immer häufiger an seine Grenzen kommt, eine Anwohnerin, die vor Drogenkriminalität und Gewalt in ihrer Straße kapituliert. Zu Wort kommen auch Experten, die einen anderen Blick auf Armut und Obdachlosigkeit fordern. Ein Saarbrücken für alle, Obdachlosigkeit und die unsichtbaren Schranken der Stadt.
Ich halte mich ja hier nicht gern auf. Ja, ich tue mich auch nicht gern hier der Leute präsentiere.
Das ist klar, dass es da zu Konflikten führt, ne? Wenn die Menschen den ganzen Tag aufeinander sitzen. Ne? Das ist ganz logisch.
Es hat sich zum rechtsfreien Raum etabliert, tatsächlich.
Das trifft natürlich auch die Investoren, die dort ihre Häuser haben. Mietminderung, Mietausfälle.
Aber wo soll man dann hin?
Es ist ein sonniger Mittag in der Saarbrücker Innenstadt. Streetworker Tobias Braun von der Diakonie Saar ist unterwegs auf seiner Tour, hält Ausschau nach seinen Klienten, trifft da und dort welche, redet kurz, fragt nach ihrem Befinden.
Keine Ahnung.
Weder Krankenhausnummer oder was noch.
Brauns Klienten verbringen ihren Tag größtenteils auf der Straße. Sie sind häufig wohnungslos, abhängig von Alkohol oder Drogen oder haben schwere psychische Probleme. Braun arbeitet mit den Menschen beispielsweise, damit sie wieder eine Wohnung finden, in Entgiftung gehen, persönliche Krisen überwinden. Manche kann er auch einfach nur noch begleiten. Zu groß sind ihre Probleme.
Teilweise das Einzige, was wir machen können, aber oft auch so die größte Herausforderung, auch einfach Dinge zu akzeptieren, wie sie sind. Ne? Und erstmal die Menschen so anzunehmen, wie sie sind und sie dort abzuholen, wie sie sind. Und das einfach die Menschen so zu akzeptieren.
Vor der Johanneskirche trifft Braun auf seinen Klienten Sascha. Der 52-Jährige ist außer sich. Jemand hat ihm seine Drogenersatzmedikamente oder Substitutionsmittel geklaut.
Also ich bin seit 37 Jahren drauf, ich habe Senior Kitchen gemacht. Aber was ich jetzt die letzte Woche hier erlebt habe, ne, das kann man in Worte gar nicht mehr fassen.
Sascha, aufgewachsen auf der Straße, wie er erzählt. Seit 37 Jahren drogenabhängig. Seit 8 Jahren ohne eigene Wohnung. Seine Nächte verbringt er in einer Notunterkunft für Obdachlose. Und dort, so erzählt er, sei er beklaut worden. Die ständige Angst ums Eigentum, zu dem auch lebensnotwendige Medikamente gehören, das ist Teil seines Alltags in den Notunterkünften.
So, und dann gucke ich in mein Ding drin, leer. Dann sehe ich nur direkt Panik, Schock, Entzug vor Angst vor dem Entzug. So, dann habe ich gesucht und gesucht, ich habe nichts gefunden. So, dann bin ich in die Stadt, haben wir was besorgt.
Jetzt sitzt er hier an der Kirche. Gemeinsam mit einer Handvoll anderer Wohnungsloser. Zwischen der Kirche und dem Saarbrücker Rathaus halten im 10-Minuten-Takt die Saarbahnen an der Haltestelle. Der belebte Platz um die Johanneskirche ist schon seit Jahren ein Treffpunkt für Menschen wie Sascha. Doch das gefällt nicht jedem.
Ja, ich tue mich auch nicht gern hier, da Leute präsentiere. Frau, wo mit dem Kinderwagen vorbeilaufe. Mir ist das auch unangenehm. Ich mag das auch nicht. Ich mag denen das auch nicht zumuten. Ja, aber wo soll man dann hin?
Saschas Situation ist kein Einzelfall. Bundesweit waren 2024 laut Hochrechnung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe mindestens 1 Million Männer, Frauen und Kinder in Deutschland ohne festes Mietverhältnis. Rund 56.000 aller Wohnungslosen lebten ganz ohne Unterkunft auf der Straße. Sie waren obdachlos.
Eine Hochrechnung wie auf Bundesebene gibt es speziell für das Saarland nicht. Der erste Wohnungslosenbericht des Landes wagt aber eine, Zitat, vorsichtige Annäherung. und kommt auf mindestens 3000 Menschen, die keine eigene Wohnung haben. Etwas mehr als 100 von ihnen kamen auch nicht behelfsmäßig, etwa in Notunterkünften, Gartenlauben oder bei Freunden unter. Sie waren obdachlos.
Und nach Einschätzung von Sozialarbeitern werden es immer mehr Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt im öffentlichen Raum haben, weil sie keine Wohnung finden. Und das führt zu Konflikten. Von der Saarbrücker Johanneskirche, dort also, wo Sascha häufig seinen Tag verbringt, geht die Johannisstraße ab, rein ins Neuwieser Viertel. Früher das Zuhause von Dagmar Schwan.
Also ich habe hier in diesem gelben Gebäude gewohnt, im zweiten Stock, mit dem Erker zur Straße hin.
2018 sei sie in eine Mietwohnung in dieser Straße gezogen, erzählt die 46-Jährige beim Spaziergang durch ihr früheres Viertel.
Ich war vorher ein paar Mal dort, habe mir das alles angeschaut und habe gemerkt, das ist sehr urban, das ist sehr lebendig und das gefällt mir sehr gut. Und von daher war das eine sehr bewusste Entscheidung, auch hier in die Johannesstraße zu ziehen.
Direkt gegenüber von Schwans Wohnung hat die Stadt Saarbrücken schon 2015 den sogenannten Pavillon eingerichtet. Ein umzäunter Hinterhof mit Holzunterstand und zwei Dixi-Klos als Treffpunkt für Menschen mit Alkohol- und Drogenproblemen. Auch mit den Pavillonbesuchern habe es in ihren ersten Jahren in der Johannesstraße nie Probleme gegeben, erzählt Dagmar Schwan. Aber das änderte sich, denn über die Zeit entwickelte sich der Pavillon von einem Ort, an dem Drogenkonsum toleriert wurde, zu einem Drogenumschlagplatz.
Auch Streetworker Tobias Braun hat hautnah mitgekriegt, wie sich seit etwa 2022 die Konflikte zuspitzten.
Da sind Dealer von außerhalb gekommen, die dann hier wirklich in der ganzen Straße rumgestanden haben. Aber das Problem war immer in der Berichterstattung oder so in dieser Stimmung in der Stadt, das waren immer die Wohnungslosen, die diese Dealer-Geschichten gemacht haben. Aber wir haben keinen von denen gekannt.
Dass es an diesem Ort immer weiter eskalierte, hing möglicherweise auch mit einer konkreten stadtplanerischen Entscheidung zusammen.
Ich gehe morgens um 7:15 Uhr, gehe ich die Tür raus. Um 10:30 Uhr fahre ich zur Substitution und ich schlafe ganz da in der Stadt rum. Also Hilfedrogenzentrum, Kirch und Pavillon. Weil ich kenne nichts anderes aus meinem Leben. Ich bin darin geboren schon. Ne?
Doch nicht überall in einer Stadt sind Menschen wie Sascha gerne gesehen. Thomas Emser ist der Bezirksbürgermeister von Saarbrücken Mitte, also so etwas wie der Ortsvorsteher. Der SPD-Politiker ist nah dran an den Leuten in seinem Bezirk. Er kennt die Diskussionen um die Menschen auf der Straße.
Das sind halt so Hotspots oder solche Konfliktstellen, wo das immer wieder ausbricht. Das können sie auch nicht verhindern, weil dort diese Menschen halt auch zusammenkommen.
Kriminalität, Lärm, Dreck oder nur der pure Anblick des Elends Einzelner. Es gibt viele Gründe, warum Menschen mit Armut im öffentlichen Raum nicht klarkommen. Auch wirtschaftliche Aspekte spielen mit.
Das trifft natürlich auch die Investoren, die dort ihre Häuser haben. Mietminderung, Mietausfälle. Das hat alles größere Auswirkungen. Also das muss man schon im Gesamtkontext sehen.
Probate Lösung an vielen Stellen? Verdrängung.
Bei Stadtplanung und Stadtgestaltung geht es nicht nur um schöne und nützliche Herrichten des öffentlichen Raums. Stadtplanung schafft Fakten, etwa wer sich wo länger aufhalten soll und wer nicht. Und so gibt es eine Vielzahl offensichtlicher, aber auch subtiler, fast heimlicher Barrieren.
Da vorne kommen wir jetzt gleich zu meinen Lieblingsbeispielen in Saarbrücken.
Viele Passanten bemerken sie gar nicht. Streetworker Tobias Braun schon. Beispielsweise in der Saarbrücker Bahnhofstraße.
An der Galeria Kaufhof, die Blumenkästen in Anführungszeichen.
In den Eingängen des leerstehenden ehemaligen Kaufhofgebäudes stehen große, schwere Holzkisten. Zunächst, erzählt Braun, waren in den Kästen unter den Arkaden mal Blumen gepflanzt. Jetzt ist ein Deckel drauf. Die meisten Passantinnen und Passanten können sich nicht erklären, wofür die Kisten da sind.
Haben vielleicht alles Mülltonne oder so etwas?
Kann ich jetzt sagen, so. Spendekiste vielleicht.
Mülltonne oder Spendenkiste? Nein,
Das sind die Kisten in den Eingangsnischen nicht. Streetworker Tobias Braun.
Das war ja am Anfang noch ganz gut getan. Ja. Und so alibimäßig 2-3 Blümchen reingesetzt. Und mittlerweile ist einfach ein Deckel drauf. Ne? Also das ist, mittlerweile wird das nicht mal mehr versucht, so darzustellen, als wäre es ein Blutbild, sondern es ist wirklich einfach nur eine Blockade, dass sich jemand in den Hauseingang legt. Ja.
Der Saarbrücker Sozialdezernent Tobias Raab von der SPD bestätigt das und erläutert.
Wir hatten massive Beschwerden von Fußgängerinnen und Fußgängern, von Menschen, die sich dadurch nicht nur gestört, sondern auch unsicher gefühlt haben.
Es sei aber auch um die Sicherheit derjenigen gegangen, die sich in die Nischen gelegt hätten.
Die lagen da auch in starken Verunreinigungen, um es mal ganz deutlich zu sagen, auch in ihren Exkrementen. Da lagen auch Spritzen rum von Drogenkonsum. Das war keine gute Situation auch für die Menschen, die da lagen.
Die Betroffenen wurden angehalten, lieber in Notunterkünfte zu wechseln. Wo sie sich heute aufhalten, ist laut Raab unklar.
Weiter durch die Bahnhofstraße. Zwischen zwei Geschäften macht Streetworker Tobias Braun auf einen offenbar nicht mehr genutzten Hauseingang aufmerksam. Der Eingang ist Privatgelände und mit Pressspan verbarrikadiert.
Hier haben wir auch noch mal ein gutes Beispiel. Das war auch ganz lange eine Platte gewesen, wo zwei Menschen geschlafen haben.
Die Platte ist der Ort, an dem obdachlose Menschen die Nacht verbringen.
Hatten und dann kamen die auch, wollten abends auf ihren Schlafplatz gehen. Und da war dort auf einmal so eine Holztafel davor.
Das heißt, da ist
eigentlich ein Hauseingang gewesen, so eine Nische, genau. Und der wurde dann halt wirklich einfach mit Holz komplett barrikadiert, dass man dort gar nicht mehr rein kann. Ne? Das ist natürlich für die Menschen ein Schock. Ne? Gerade abends, man hat keine Möglichkeit mehr, sich vielleicht einen neuen Schlafsack zu organisieren in einer sozialen Einrichtung. Und dann stehst du erstmal da die ganze Nacht und dein ganzes Zeug ist weg.
Eines sei hier erwähnt. In Saarbrücken ist, wie in vielen anderen Städten auch, das Übernachten an öffentlichen Plätzen offiziell verboten. Wird dieses Verbot durchgesetzt, etwa mittels Barrieren, stellt das Betroffene aber mitunter vor schwerwiegende Probleme, weil sie irgendwie und irgendwo ihre Nächte ja verbringen müssen. Und Notunterkünfte sind eben nicht für jeden eine Option. Denn in solchen Unterkünften gibt es laut Sozialarbeitern auch häufig Konflikte. Streit, Diebstahl und auch Gewalt können vorkommen.
Was in Saarbrücken die leeren Blumenkästen oder Pressspan in den Hauseingängen, sind in anderen Städten beispielsweise bestimmte Sitzbänke, die nach vorne abgerundet sind. Wer sich drauflegt, würde herunterrutschen. Oder Oberflächen, auf die man sich nicht setzen kann, weil Spitzen oder andere Aufsätze aufmontiert sind. Oder Fahrradständer über Lüftungsschächten, aus denen im Winter warme Luft hochkommt. Hinlegen kann sich hier niemand mehr. Es sind auf den ersten Blick recht subtile Mittel, die eines eint. Sie sorgen dafür, dass sich Obdachlose hier nicht lange aufhalten können. Defensive Architektur nennen manche das.
Andere, wie der Stadtforscher Professor Frank Eckert von der Universität Weimar, bevorzugen einen anderen Begriff: menschenfeindliche Architektur.
Man möchte verhindern, dass Menschen sich an einem Ort wohlfühlen. Und wenn Sie das mal vergleichen, wie man öffentliche Räume noch in den 1970er Jahren diskutiert und gestaltet hat, dann ging es darum, es den Menschen möglichst bequem und gemütlich zu machen und sie dazu einzuladen, an die öffentlichen Räume zu kommen und dort zu bleiben. Davon ist mit der defensiven Architektur eigentlich keine Rede mehr. Und deswegen ist er in meiner Perspektive relativ menschenfeindlich.
Dass Architektur schon immer eine Möglichkeit war, zu entscheiden, wer einen Raum nutzen darf und wer nicht, bestätigt auch der Architekturhistoriker Professor Andres Lepig. Vor einigen Jahren hat er gemeinsam mit Studierenden eine Ausstellung mit dem Titel Who's Next? Obdachlosigkeit, Architektur und die Stadt konzipiert.
Das haben auch unsere Studierenden erst wirklich über das Seminar auch erfahren und ihnen die Augen geöffnet, dass eben verschiedene Gestaltungselemente, die man so als Normalbürger gar nicht wahrnimmt, dass die wirklich gezielt auf die Abwehrung von eben Menschen aus der Obdachlosigkeit geplant sind.
In den letzten Jahren und Jahrzehnten haben sich die Stadtzentren immer weiter kommerzialisiert.
Und hier stören natürlich dann Menschen, die auf der Straße sitzen, die auf Parkbänken vielleicht auch mal sich hinlegen und durch solche defensive Architektur oder solche abwehrenden Gestaltungselemente wird es versucht, immer weiter diese Sichtbarkeit von Obdachlosigkeit aus dem Zentren, aus diesen Geschäftsräumen herauszudrängen.
Neben Architektur elektronischen Maßnahmen gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten, die den Aufenthalt im öffentlichen Raum für obdachlose Menschen erschweren.
Polizeiverordnungen. Sie sind verbindliche Regeln, die von Kommunen zur sogenannten Gefahrenabwehr erlassen werden. Sie sollen unter anderem obdachlose Menschen schützen vor Kälte und anderen Gefahren. In der Praxis berichten Experten und Betroffene aber, dass diese Regeln gerade Obdachlosen auch Probleme bereiten.
Der Sozialrechtler Dr. Manfred Hammel hat über 30 Jahre lang bei der Stuttgarter Caritas Wohnungs- und obdachlose Menschen beraten. Und er hat in einer Studie die Polizeiverordnungen von 74 deutschen Städten miteinander verglichen. Sein Ergebnis? Die deutschen Kommunen sind mittlerweile weniger restriktiv als noch vor 30 Jahren. Hintergrund sind einige wegweisende Gerichtsentscheidungen, etwa zum Betteln oder zum Alkoholtrinken. Letztere stammt vom saarländischen Oberlandesgericht. Im Jahr 1997 entschied das, dass eine Kommune nicht pauschal verbieten darf, dass sich Leute in den öffentlichen Raum setzen und Alkohol trinken. Manfred Hammel.
In den Verordnungen steht heute nicht mehr, dass das Betteln in seiner Gesamtheit verboten ist oder dass die Alkoholaufnahme im öffentlichen Straßenraum verboten ist, sondern die meisten Verordnungen führen aus Betteln nur dann, wenn es sich hier um aggressives Betteln handelt, wenn es sich hier um ein gewaltsames Einwirken auf andere handelt oder wenn vom Alkoholgenuss schwerwiegende Belästigungen ausgehen.
Nur dann sind also laut den meisten Verordnungen Betteln oder Alkoholtrinken im öffentlichen Raum heute verboten.
Das gilt auch für Saarbrücken. Anlass zur Kritik an der Saarbrücker Verordnung sieht Manfred Hammel aber dennoch. Konkret bemängelt er das pauschale Verbot, Container zu durchsuchen.
Dieses strenge Verbot, dieses stringente Verbot, dass sie generell diese städtischen Container als verbotenes Terrain auffassen für jedermann, nachdem sie aufgestellt und befüllt worden sind. Dass also jemand nicht einmal nach etwas Essbarem oder nach Pfandflaschen sie durchsuchen darf.
Andere Städte seien da weniger streng, erlaubten etwa ausdrücklich die Entnahme von Lebensmitteln und Pfandflaschen.
Insgesamt hat Saarbrücken nach seiner Einschätzung aber eine moderate Polizeiverordnung. Es gäbe deutlich strengere.
Alle Maßnahmen, die defensive Architektur oder etwa auch ein Aussprechen von Platzverweisen, sie hinterlassen Spuren, betont Sozialwissenschaftler Frank Eckert.
Das sind viele Dinge, die dazu führen sollen, dass Menschen, die obdachlos sind, eigentlich sich unwohl fühlen in der Innenstadt und freiwillig, mehr oder weniger freiwillig sozusagen, diese Orte verlassen.
Und an den Plätzen, wo sie sich aufhalten dürfen, verdichtet sich dann alles. Zunehmend mehr Menschen mit teilweise schwerwiegenden Problemen auf enger werdendem Raum. Sozialwissenschaftler Eckert spricht von einer Art Eskalation, zu der es an solchen Orten schnell kommen kann.
Diese Menschen haben ja gar keine Wahl. Es ist ja nicht so, dass sie sagen können, okay, dann gehe ich nach Hause, weil es gibt dieses Zuhause nicht.
Und wie es aussieht, wenn es eskaliert, zeigt dieser Brücker Johannesstraße.
Es hat sich zum rechtsfreien Raum etabliert tatsächlich. Also die ganzen Drogendealereien, die Machtkämpfe der Drogendealer.
Dagmar Schwans einstige Wohnstraße entwickelte sich um 2022 zum Drogenumschlagplatz, wie sie erzählt. Und das hatte, ihrem Empfinden nach, seinen Ursprung in einer Umgestaltung auf dem angrenzenden Platz an der Johanneskirche.
Wir haben eine sehr, sehr starke Veränderung festgestellt in dem Zeitraum, wo an der Johanneskirche in einer Nacht- und Nebelaktion diese Wartehäuschen von der Saarbahn abgebaut wurden.
In diesen überdachten Wartehäuschen saßen in der Regel statt Fahrgästen Obdachlose, Drogenabhängige und Betrunkene. Das sorgte für Dreck, Gestank und Unbehagen unter den Fahrgästen. So ließen Saarbahnbetreiber und Stadtverwaltung die Häuschen im Mai 2022 kurzerhand abmontieren. Und die komplette Szene verlagert sich laut Schwan in die Johannesstraße ins Umfeld des Pavillons.
Saarbrückens Sozialdezernent Tobias Raab meint, Zeitlich seien der Abbau der Wartehäuschen und die Eskalation in der Johannesstraße zwar zusammengefallen. Inhaltlich hatte das seiner Meinung nach aber nichts miteinander zu tun.
Wir haben ja die Entwicklung, dass der offene Drogenkonsum auch zunimmt, dass auch der Konsum von Drogen, die aggressiver machen, zunimmt, dass sich das auch aufs Verhalten der Menschen auswirkt. Ich glaube, das spielt eine viel größere Rolle als die Frage, ob die Menschen sich an den Wartehäuschen aufhalten könnten.
Wegen der Wartehäuschen, wegen anderem Konsumverhalten oder wegen allem zusammen. Dagmar Schwan und ihre Nachbarschaft alarmierten fortan quasi täglich die Polizei wegen Drogenkriminalität und Gewalt vor ihrer Haustür.
Eine Bürgerinitiative gründete sich, forderte einen Umzug des Pavillons. Vergeblich. Für Dagmar Schwan stand deshalb irgendwann fest, sie muss selbst gehen.
Und irgendwann blieb die einzige logische für mich Konsequenz, umzuziehen, weil die Lebensumstände sich dort halt für mich so verschlechtert haben, dass für mich dort ein Zuhause nicht mehr möglich war.
Dagmar Schwan fühlte sich verdrängt aus ihrem eigenen Zuhause.
Die Stadt Saarbrücken stellte zwei Streetworker ein, richtete den Pavillon optisch her und engagierte einen Sicherheitsdienst.
Doch in der Johannesstraße eskalierte die Situation weiter. Aber anders, als man denkt.
Es geschieht in einer Nacht im Herbst 2024. Jemand verschafft sich Zugang zum Pavillon. Der ist nachts eigentlich abgeschlossen und sägt die Stützpfähle des Unterstands an.
Der Pavillon muss schließen, bleibt ein Dreivierteljahr für Reparaturarbeiten zu. Die Besucher verlieren ihren Treffpunkt. Sozialdezernent Tobias Raab erinnert sich.
Aus meiner Sicht wirklich ein bösartiges Vorgehen und deswegen haben wir das auch entschieden verfolgt und zur Anzeige gebracht.
In Verdacht gerät ein Anwohner. Er muss sich später vor dem Saarbrücker Amtsgericht verantworten. Das Verfahren wird unter Zahlung einer Geldauflage von 500 Euro vorläufig eingestellt.
Und heute? Anwohner machen unterschiedliche Angaben. Manche sagen, es sei immer noch viel los. Andere meinen, es sei ein bisschen ruhiger geworden. Die Nächsten sagen, es sei von Anfang an alles aufgebauscht worden.
Die Polizei teilt mit, von Januar bis Mai wurde sie nur 7-mal zum Einsatz an den Pavillon gerufen.
Bezirksbürgermeister Thomas Emser ist vorsichtig optimistisch.
Man sieht, dass kleine Erfolge da sind und ich hoffe, dass es sich weiter fortschreiten kann, so in dieser Art und Weise. Und wir irgendwann dann auch mal zu einer Situation kommt, wo vielleicht nicht die absolute Ruhe dort einkehrt, aber ein moderater Umgang mit allen dort Lebenden geschehen kann, ohne dass das wieder eskaliert.
Auf Eskalation setzen Einzelne aber offenbar immer noch. Bis heute manipulieren Unbekannte die Schlösser an den Eingangstoren zum Pavillon. Die Stadt plant deshalb jetzt, das Gelände nachts, wenn der Treffpunkt geschlossen ist, mit Videokameras zu überwachen.
Bis zum Jahr 2030 soll in der EU niemand mehr dauerhaft obdachlos sein. Weniger Obdach- und Wohnungslosigkeit würde auch die Verteilungskämpfe im öffentlichen Raum entschärfen. Das bedeutet aber auch, mehr Wohnungen müssen her. Und das ist das große Problem aktuell. Streetworker Tobias Braun.
Mit 4 Leuten bin ich auf Wohnungssuche und wir haben jetzt ungelogen, habe ich mit allen Leuten sicherlich schon 50, 60 Wohnungen angeschrieben. Und ich hatte eine Wohnungsbesichtigung mit einem Mensch gehabt. So, und da hatten wir dann eine Absage danach bekommen. Ne? Also das ist wirklich unsäglich.
Ende 2024 fehlten laut Pestel-Institut rund 1,4 Millionen Wohnungen in Deutschland. Ein Allzeithoch. Nötig seien vor allem mehr Sozialwohnungen. Im Saarland fehlten demnach rund 16.000 bezahlbare Wohnungen. Auch eine für Sascha.
Ich kann mir das im Moment gar nicht vorstellen. Ich kann mir das nicht vorstellen, wenn er mir die Tür zuzumachen und Ruhe.
Sein größter Wunsch? Tür zu und dann Musik.
Mein Traum ist es einfach nur, Musik zu machen. Ja, ich mache seit 30 Jahren, spiele zwei Musikinstrumente. Und das ist halt das, was mich aus der ganzen Scheiße hier rausholt.
Sascha darf mittlerweile hoffen. Er hat Aussicht auf einen Platz im ambulanten betreuten Wohnen. Nach 8 Jahren ohne Zuhause. Zwischen Bänken, auf denen man nicht liegen kann, und Presssparen in den Hauseingängen.
Für die meisten von uns unsichtbare Barrieren. Alltägliche Schranken aber für Menschen wie Sascha. Wer versucht, die Perspektive zu wechseln, sieht sie auf einmal überall. In der Stadt, im öffentlichen Raum, an den Orten, die eigentlich für alle da sind.
An Saarbrücken für alle, Obdachlosigkeit und die unsichtbaren Schranken der Stadt. Ein Feature von Katja Hackmann und Caroline Uhl. Die Sendung finden Sie als Feature im SR3 Podcast und in ARD Sounds.
SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12:30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.